Deutschlandfunk, eine Welt.
Das ASEAN-Bündnis für Südostasien wurde 1967 als antikommunistischer Staatenverbund ins Leben gerufen. Mittlerweile stehen allerdings Wirtschaftsfragen wie der Freihandel im Vordergrund. ASEAN soll den Wohlstand seiner 10 Mitgliedstaaten fördern. Obwohl weder Japan noch China zu ASEAN gehören, ist der Verbund mit seinen mehr als 600 Millionen Einwohnern strategisch wichtig in der Region. Auch für die Vereinigten Staaten, wie US-Präsident Joe Biden als Gast auf dem ASEAN-Gipfel in dieser Woche per Videoansprache verkündete.
Die Beziehung zwischen ASEAN und den Vereinigten Staaten ist lebenswichtig. Unsere Partnerschaft ist essentiell für eine freie und offene Indo-Pazifik-Region, die viele Jahrzehnte schon das Fundament für ein stabiles und sicheres Wohlergehen bildet. Unser Bekenntnis zu ASEAN wird nur noch stärker werden, damit wir gemeinsam den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen können.
Soweit US-Präsident Joe Biden. Das so umworbene Bündnis hatte allerdings auf dem Gipfel zunächst mit sich selbst zu ringen, obwohl bei ASEAN eigentlich das Gebot der Nichteinmischung und des Konsenses hochgehalten wird. Doch das war in dieser Woche anders. Obwohl Myanmar ASEAN-Mitglied ist, durfte die Staatsführung nicht am Gipfel teilnehmen. Eine Reaktion auf den Putsch durch das Militär vor einem Dreivierteljahr. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserer Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein. Frau Bodewein, im Frühjahr hatte die ASEAN noch mit dem Putschgeneral verhandelt. Warum nun dieser Kurswechsel? Welche Botschaft wollte das Bündnis damit aussenden?
Bündnis hat damit schon ganz klar signalisiert, wir machen wirklich nicht alles mit. Nicht-Einmischung heißt nicht, dass wir die Augen feste zukneifen, sondern wir handeln auch. Und sie hatten den General im Frühjahr eben eingeladen und sich mit ihm auf einen 5-Punkte-Plan geeinigt. Unter anderem eben die Beendigung jeglicher Gewalt und auch, dass ihr Sonderbotschafter, der ASEAN-Sonderbotschafter, sich frei im Land bewegen kann. Und all das ist nicht eingehalten worden. Die Gewalt ist noch viel blutiger geworden. Die Armee schlägt noch viel härter zu. Und darum auch, unter anderem hat ASEAN eben gesagt, wir laden ihn nicht ein. Wir laden einen nicht politischen Vertreter ein. Wen sie aber auch nicht eingeladen haben, das ist auch zu bemerken, das ist das National Unity Government. Das ist sozusagen die untergetauchte Regierung, die eigentliche Regierung, die ja gewählt worden war im vergangenen November. Die ist zwar nicht eingeladen worden, aber die freuen sich trotzdem, weil eben der General auch nicht dort war. Sie sagen, das ist eigentlich für uns schon ein Teilsieg. Denn der General hatte ja damit gerechnet, dass durch die Einladung von ASEAN er sozusagen auch ein politisches, staatsmännisches Standing auch in der Welt verliehen bekommt und eben auch zu Hause. Das hat er damit ganz deutlich aberkannt bekommen und das ist für ihn schon ein herber Verlust, den er auch erstmal zu Hause sozusagen verargumentieren muss und trotzdem sich noch als starken Mann präsentieren muss.
Sie sagen, ein herber Rückschlag war das. Druck erzeugt auch in der Politik ja häufig Gegendruck. Wie hat denn die Führung in Myanmar auf diesen, ja aus ihrer Sicht, unfreundlichen Akt reagiert?
Die haben sich schon sehr verschnupft gezeigt und meinten dann eben auch, sie würden sich doch eigentlich an alles halten und haben ASEAN schon deutlich kritisiert. Aber das ist natürlich eher sozusagen das Rumfuchteln, wenn man eigentlich weiß, die anderen haben recht sozusagen. Also das hat ihnen wirklich Schwierigkeiten bereitet, auch in der Argumentation. Sie haben stattdessen auch sehr viel härter zugeschlagen, auch in dieser Woche gegen sogenannte Rebellenhochburgen in Myanmar. Die frühere de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi stand vor Gericht. Also sie haben sich dann sozusagen auf die harte Linie geeinigt und sich da noch härter präsentiert.
Sie sagen, Sie haben sich auf die harte Linie geeinigt. Wie kann man die Lage im Land 9 Monate nach dem Militärputsch in Myanmar beschreiben?
Also es scheint wirklich auf einen sehr, sehr langen Bürgerkrieg hinauszulaufen. Der ist jetzt schon wirklich seit Monaten im Gange. Nach den eher friedlichen Protesten der ersten Wochen ist es ja dann relativ schnell von der Militärseite aus blutig geworden. Die untergetauchte Regierung hat immer gesagt, naja, wir versuchen es friedlich zu halten. Inzwischen haben sie selber eine Volksverteidigungsfront sozusagen gebildet, die PDF. Und die kämpft an allen Ecken und wo sie kann gegen das Militär. Die haben sich eben mit den vielen ethnischen Minderheiten zusammengetan. Myanmar hat ja 135 ethnische Minderheiten und viele von denen kämpfen einfach schon seit Jahrzehnten für mehr Unabhängigkeit, liefern sich blutige Kriege mit dem Militär und das jetzt sozusagen im Namen des ganzen Volkes, im Namen des Kampfs gegen die Diktatur. Das heißt, es gibt Anschläge, es gibt Minen, es gibt selbstgebastelte Waffen auf der Seite der Rebellen und es gibt hartes Vorgehen, es gibt schwere Geschütze, es gibt Bombardements von Dörfern, von Städten auf Seiten des Militärs.
Wenn wir jetzt von Myanmar auf den alles beherrschenden Konflikt in der Region schauen, die Rivalität zwischen China und den USA. Die ASEAN-Staaten haben in den vergangenen Jahrzehnten vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas profitiert, aber auch von den Sicherheitsgarantien der USA. Lässt sich diese Position, was kann man jetzt nach dem Gipfel sagen, auf Dauer durchhalten? Da hat ja auch nochmal die neue Sicherheitspartnerschaft der USA mit Australien eine Rolle gespielt.
Also wenn man sich jetzt die strategischen Bündnisse anschaut, die ASEAN geschlossen hat oder wieder bestärkt hat in diesem Gipfel, bei diesem Gipfel, kann man sagen, ja, sie versuchen genau zwischen beiden stehen zu bleiben. Wenn man sich das geografisch vor Augen führt, China ist einfach wirklich der nördliche Nachbar vieler dieser Staaten. Es ist einfach der große, große Nachbar, mit dem man irgendwie klarkommen muss. Allein deshalb können sie jetzt nicht die harte Linie fahren, die vielleicht die USA sich wünschen würden. Aber sie sind natürlich auch sehr daran interessiert, die ASEAN-Staaten sind sehr daran interessiert, eben am südchinesischen Meer, an dem viele dieser Staaten eben liegen, Vietnam, die Philippinen, Malaysia, Indonesien, dort auch weiterhin freie Durchfahrt zu haben. Und da sind sie natürlich sehr dankbar für den Zuspruch der USA und das Versprechen der USA, die weiterhin sagen, wir wollen hier eine freie Durchfahrt und freie Überflugsrechte garantieren und wir stehen mit ASEAN zusammen. Wir stecken auch sehr viel Geld hier hinein. Präsident Joe Biden hat von vielen Milliarden gesprochen, die er eben in einen weiteren Ausbau der Programme und der Partnerschaft stecken wird. Das ist natürlich eine große Rückversicherung eben auch für ASEAN. Ähnlich war es auch mit Australien. Auch mit denen haben sie ein strategisches Bündnis beschlossen. Auch nachdem Scott Morrison, der Premierminister Australiens, ihnen versichert hat, dass mit AUKUS, mit den nuklearbetriebenen U-Booten, dieser Deal, der wird keine Bedrohung für ASEAN darstellen. Wir wollen keine Atomwaffen, wir werden nie welche haben. Wir halten uns daran an den Atomwaffensperrvertrag. Ich versichere uns, wir sind gute Nachbarn, gute Freunde und wir arbeiten gut zusammen.
Einschätzungen waren das von unserer Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein. Besten Dank dafür.